ja, daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass man jeden Patienten, der mit einer Depression in den niedergelassenen Bereich kommt, zu einem Karoti-Screening schicken sollte?
Also ich würde meine Schlussfolgerung ist die, wenn man einen Patienten klassifiziert mit einer asymptomatischen oder einer symptomatischen Stenose, dann sollte man immer auch den Zusatz neurologisch verwenden. Der Neurologe ist, der Professor Serles wird uns das vielleicht dann noch eingehender beurteilen können. Er wird untersuchen, ob die Motorik beeinträchtigt ist, die Sensibilität und dergleichen, aber ob die Befindlichkeit der entsprechenden Patienten, ob die mit ihrer täglichen Arbeit zu Rande kommen, ob die irgendwelche Gedächtnisausfälle haben, Antriebsschwankungen haben, vielleicht eine Störung in ihrer Aufmerksamkeit. Das ist etwas, das jetzt nicht grundlegend in einer groben oder in einer vielleicht entsprechend risikostratifizierenden neurologischen Untersuchung untersucht wird. Ich würde glauben, dass man unterscheiden sollte neurologisch, asymptomatisch oder symptomatisch, aber abgesehen davon glaube ich, dass alle Patienten mit einem entsprechenden Stenose Konstrukt in der Karotis eine entsprechende psychische oder auch umgekehrt neuropsychologische Auffälligkeit haben.
Ich habe meine Frage eigentlich anders gemeint, und zwar sind ja viele Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich da, wenn die jetzt zum Beispiel einen Patienten wegen einer Depression behandeln, sollten die diesen Patienten zu einem Karotis-Screening schicken? Oder meinen Sie, würde das zu weit gehen?
Das glaube ich nicht, dass es das zu weit gibt. Es gibt ja Daten, die das belegen, dass entsprechende ansteigende Quartile eines Depressionsscores auch umgekehrt prädiktiv sind für Veränderungen im Bereich der Karotis. Ich denke, das ist in irgendeiner Form auch gerechtfertigt. Vor allem, wenn wir auch gehört haben, dass nur ungefähr dass über 75-jährige Patienten sehr, sehr selten auch unauffällige Karotis-Strombahnen haben und die Depression ja nicht unbedingt jetzt jenes Erkrankungsbild ist, das man sehr häufig bei jungen Patienten findet, sondern das nimmt natürlich auch mit dem Alter zu. Und wenn Patienten älteren Alters in eine Ordination kommen, depressive Symptome haben, denke ich, ist es durchaus gerechtfertigt, hier auch einen Karotis-Ultraschall zu machen. Man wird auch hier in vielen Fällen vermutlich entsprechende Befunde erheben können.
Haben Sie Fragen an Professor Mlekuš zu diesem, denke ich, doch sehr interessanten Thema? Bitte schön.
Ich habe so verstanden, wenn die Serotonin-Verfügbarkeit im Gehirn erhöht sieht, führt zu Prolaktin erhöhen bzw. dann danach zu Verschluss der Karotiden. Das heißt, wir sollen nicht mit Citalopram Depressionen behandeln, weil dann wird die Verfügbarkeit von Serotonin im Gehirn erhöht. Wie können Sie mir das erklären?
Diese Frage muss man vielleicht mit einem Psychiater ein wenig eingehender erörtern. Das Grundfinding in dieser Arbeit war, dass Patienten, die eine vielleicht auch subklinische Karotis-Erkrankung haben, ganz einfach eine reduzierte Prolaktin-Antwort auf Citalopram oder welches Präparat aus dem SSRI-Kreis auch immer haben. Umgekehrt kann man natürlich jetzt von Ihrer Seite schon auch sagen, macht es einen Sinn, eine Grunderkrankung zu behandeln, oder mehr oder weniger würde man ja meinen, man behandelt den Patienten hier nur symptomatisch und nicht kausal. Aber da sind wir eigentlich schon wieder bei der ersten Frage, ob es Sinn macht, einem Patienten mit einer Depression auch Karotis zu sonografieren. Und da ist meine Antwort eindeutig ja.
Es gibt viele junge Menschen, die Karotis intakt sind und keine Stenose. Außerdem also trotzdem depressiv sind. Es gibt verschiedene Depressionsformen, endogene, exogene, reaktive, weiß ich nicht. Also das heißt, Karotis nicht unbedingt so screening zu machen.
Aber wenn Sie jetzt selber sagen, Sie haben einen jungen Patienten mit einer Depression, mit einer unauffälligen Karotis, haben Sie sich die dann angesehen?
Also ich schließe nicht aus, dass die Karotis zu Depressionen führt oder zu Hypoxämie im Gehirn im Allgemeinen führt. Aber heißt nicht, dass jede Depression heißt, dass die Karotis etwas los ist oder eine Lesion hat.
Nein, das ist ja mehr oder weniger in vielen Fällen in der Medizin so, dass Sie zwar einen kausalen Zusammenhang konstruieren können, der aber nur ungefähr in vielleicht 75% der Fälle auch tatsächlich schlagend wird. Ausnahmen davon gibt es immer. Ich sage ja hier, es geht um Patienten, die älteren Datums sind und wo sich die Depression im Laufe der Zeit entwickelt hat, ähnlich auch wie die CAVK. Das ist ja auch keine Erkrankung, die von heute auf morgen auftritt, sondern es ist ein sehr progredientes Krankheitsgeschehen, das irgendwann einmal Anfang nimmt und dann den Krankheitsverlauf nimmt und nicht über einen Zeitraum von 24 Stunden auftritt. Wenn Sie entsprechende Patienten meinen, die vielleicht jung sind, weil sie irgendeinen Schicksalsschlag haben und deswegen depressiv sind, heißt es umgekehrt natürlich nicht, dass die Veränderungen wahrscheinlich an der Karotis haben. Endogene Depression hin oder her. Ich denke, bei älteren Patienten, und das sind jene Patienten, die wir auch häufig sehen, konnte eben dieser Zusammenhang gefunden werden. Und ich denke, es ist unterm Strich, abgesehen von der Depression, durchaus gerechtfertigt, Patienten, die älter als 75 Jahre sind, einmal zu Karotis sonografieren. Das ist abhängig von oder unabhängig von depressiven Symptomen.
Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann vielen Dank. Und wir kommen nun zum zweiten Teil für die Therapie.
Wir kommen zu einem spannenden und weiter zentralen Thema, nämlich das Best Medical Treatment, die beste konservative medikamentöse Therapie bei Karotisstenosen. Und ich darf Professor Serles von der Neurologie bitten.
Ja, vielen Dank. Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Danke für die Einladung, von angiologischer Seite hier als Vertreter der Neurologie sprechen zu dürfen. Und mein Thema wird also sein, über Best Medical Treatment zu berichten. Da gibt es also ein bisschen mehr evidenzbasierte Daten und vielleicht ein etwas überstrapazierter Begriff. Aber vielleicht ist für einige von Ihnen etwas dabei, was neu ist. Nun, wie gewährleiste ich diese beste medikamentöse Therapie? Ich schaue, gibt es Leitlinien, gibt es Empfehlungen von Fachgesellschaften für die Primär- und die Sekundärprävention des Schlaganfalls? Die gibt es, Gott sei Dank. Hier sehen Sie also die hier zitierten, die European Stroke Organization Richtlinien, die relativ neu herausgekommen sind, und auch die Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Schlaganfallforschung, die Sie hier aufrufen können im Internet. Ich habe versucht einzuteilen, jetzt wieder rückgreifend auf die asymptomatische Stenose, die quasi der Primärprävention entspricht, und die Therapie der symptomatischen Stenose, also das in der Sekundärprävention entspricht. Wobei ich mich konzentrieren werde auf die medikamentöse Therapie der Hypertonie, der Hyperlipidämie und die antithrombotische Therapie. Nun, wenn Sie einen Patienten vor sich haben mit einer Karotisstenose, dann müssen Sie natürlich die Risikofaktoren evaluieren. Sie müssen schauen, gibt es modifizierbare Risikofaktoren, die assoziiert sind mit dem Schlaganfall, mit der Karotisstenose. Sie müssen Risiko stratifizieren. Die usual suspects, die Sie natürlich alle von der kardiovaskulären Erkrankung erkennen, sind ganz klar die Hypertonie, dann auch das Cross-Risk, haben wir auch heute schon gehört, also komorbide vaskuläre Erkrankungen, Diabetes, Hyperlipidämien. Von den nicht unbedingt medikamentös zu behandelnden Risikofaktoren ist vor allem der Nikotinabusus, jetzt spezifisch mit der Karotisstenose assoziiert. Das heißt, was gibt es also für Richtlinien bei der Behandlung der arteriellen Hypertonie und des ischämischen Schlaganfalls? In der Primärprävention werden Sie also entsprechend den Richtlinien dieses Joint National Committees, das 2003 herausgekommen sind, die Daten bei einer grenzwertigen Hypertonie, also entspricht dieser Pre-Hypertension-Stadium systolisch 120 bis 139, diastolisch 80 bis 90 und Komorbiditäten, also Compelling Indications, das kennen Sie wahrscheinlich, wie Herzinsuffizienz, Myokardinfarkt, Diabetes mellitus oder Niereninsuffizienz, eine medikamentöse Therapie beginnen. Natürlich gilt für alle sowohl, also generell auch eine Modifikation der Lebensgewohnheiten. Die Reduktion von hypertonen Blutdruckwerten, also 140 zu 90, sollte ebenfalls durch individualisierte Pharmakotherapie durchgeführt werden. Weniger evidenzbasiert ist der Zielwert von 120 zu 80. Wenn Sie einen Patienten mit einer symptomatischen Karotisstenose vor sich haben, dann werden Sie auch hier versuchen, nach Abklingen der Akutphase, und da gibt es also sehr wenig Daten letztendlich, kontroversielle Daten bei der Hypotoniebehandlung. Dieses akute Stadium beträgt also etwa eine Woche, ein bis zwei Wochen. Werden Sie also auch hier den Blutdruck unter 140 zu 90 beziehungsweise in Hochrisikogruppen unter 130 zu 85 senken. Wobei in den Studien also Erfolge erzielt wurden, muss man sagen, bei einer, mit einer Reduktion von 10 systolisch, 5 diastolisch Millimeter Hg. Wichtig ist zu wissen, dass eben bei bilateralen Stenosen Sie vorsichtig sein müssen oder unzureichend kollateralisierten Karotisverschlüssen den Blutdruck natürlich nicht zu stark zu senken. Die Auswahl des Antihypertensivums, auch in der Sekundärprophylaxe, ist abhängig von Komorbiditäten. Gibt es natürlich verschiedenste Studien und wurden in jüngster Zeit vor allem die Sartane favorisiert, dass die auch zusätzlich einen Effekt haben zur Blutdrucksenkung, der das Outcome verbessert. Aber wahrscheinlich wirken alle gut in den Empfehlungen. In den Studien gibt es also Daten über ACE-Hämmer, über Sartane eben und Diuretika. Also Sie werden primär auch hier mit einem Diuretikum beginnen und dann einen ACE-Hämmer zum Beispiel anschließen. Und diese Geschichte mit den Sartanen, wo es also eine Arbeit gibt über Eprosartan versus Nitrendipin, die hat sich nun in dieser relativ neu erschienenen Studie wieder ein bisschen relativiert, wo man gezeigt hat, dass Telmisartan versus Placebo nach 2,5 Jahren bezüglich der Schlaganfallrezidivhäufigkeit keinen Unterschied zeigt. Interessanter Aspekt, auch relativ früh begonnen, zwar nicht in den ersten Tagen, aber median innerhalb von 15 Tagen nach dem Ereignis. Und man sieht auch ein bisschen Auseinanderdriften nach diesen 2,5 Jahren. Und letztlich ist das aber nicht schlagend natürlich, weil die Nachbeobachtungszeit nur so lange war. Und ein relativ großes Patientenkollektiv, also schon eine relativ gute Aussage. Was gibt es für Evidenz oder was sind die Empfehlungen der Fachgesellschaften bei der Hyperlipidämie, wenn Sie einen Patienten mit einer asymptomatischen Karotisstenose vor sich haben, dann sollten Sie also auch hier die Lebensgewohnheit modifizieren, zu versuchen und beim LDL über 150 ein Statin geben. Das entspricht also entsprechend diesem NCEP, National Cholesterol Education Program, Einteilungen etwa niedrigen bis mittleren Risiko, wie es also hier für die koronare Herzkrankheit gilt, für die Risiken der koronaren Herzkrankheit. Das heißt, es ist entsprechend eine Senkung auf 100, unter 130, optional auch auf unter 100 Milligramm pro Deziliter anzustreben. Bei der symptomatischen Karotisstenose ist eine Statintherapie empfohlen nach einem Schlaganfall eben bei LDL über 100 Milligramm. Das entspricht also den Hochrisikogruppen gemäß den NCD-Richtlinien und der Zielwert entsprechend soll hier 100, unter 100 bzw. unter 70 Milligramm pro Deziliter LDL liegen. Nun hier ein Dia, das zeigt, in der Primärprävention ist es so, dass man also hier verschiedene Studien mit der Analyse zusammengefasst hat und man konnte finden einen Zusammenhang zwischen der Senkung, also Ausmaß der Senkung des LDL-Cholesterols und der Veränderung der Abnahme der Intima-Media-Dicke. Und man hat daraus errechnet zum Beispiel, dass jede 10%ige Reduktion von LDL-Cholesterol die Schlaganfallinzidenz reduziert um 13% pro Jahr und auch die Intima-Media-Dicke. Das hat sich allerdings in klinischen Endpunkt nicht wirklich niedergeschlagen. Eine Ausnahme bildet eben vielleicht die viel zitierte vom Neurologen, weil es letztlich die fast einzige außer der Heart Protection Studie ist, mit Statinen in der Sekundärprävention, ein recht nettes Akronym, das also sekundäre Prävention bedeutet, durch aggressive Reduktion von Cholesterol-Levels. Und hier wurden doch eine relativ große Patientenanzahl eingeschlossen, und zwar Patienten ohne KAK, wesentlich different zur Hart-APS-Studie, mit Placebo versus 80 Milligramm Atorvastatin. Und der primäre Outcome war eben die Zeit bis zum Auftreten eines Schlaganfalls. Und man fand hier also einen signifikanten Unterschied in dem Outcome-Parameter tödlicher und nicht tödlicher Schlaganfall mit einer Schlaganfallrisikoreduktion von 16% innerhalb von 5 Jahren. Nun, in welchen Größen bewegen uns wir überhaupt, wenn wir Risikofaktoren modifizieren und dadurch das Risiko reduzieren? Hier sehen Sie also eine Meta-Analyse, die relative, die absolute Risikoreduktion in Prozent pro Jahr und ein recht anschaulicher Parameter, die Number Needed to Treat, das heißt, wie viel muss ich behandeln, wie viele Patienten, um ein Ereignis pro Jahr zu vermeiden. Und hier haben Sie also in der Sekundärprävention das Statin, müssen doch eine ganz erkleckliche Anzahl von Patienten behandeln. Mit Antihypertensiva ist das in der Sekundärprävention relativ günstig, ja, mit einer doch 30-40%igen Reduktion, relativen Risikoreduktion. In der Primärprävention müssen Sie abhängig von arteriellen Hypotonien oder erhöhten vaskulären Risiko auch entsprechend mehr oder weniger Patienten behandeln. Nun zu den Thrombozytenaggregationshemmern. Was gibt es bei der asymptomatischen Karotisstenose? Letztlich wird empfohlen in den Leitlinien Aspirin, ASS, 50 bis 100 Milligramm, und zwar bei Patienten ab 50% asymptomatischer Stenose nach NASZ, und zwar eigentlich zur Senkung des allgemeinen, vor allem auch kardiovaskulären Risikos bei Männern. Bei Frauen gibt es einen leichten Benefit ab 45 Jahren. Bei der symptomatischen Karotisstenose, hier sind die neuesten Empfehlungen so, dass Patienten mit nicht kardioembolischen, also Patienten, die nicht antikoaguliert werden müssen in der Mehrzahl, sollten Aspirin und Dipyridamol, also das Astaxanthin, oder Clopidogrel erhalten. Und alternativ ist der Einsatz von Aspirin und von Acetylsalicylsäure möglich. Für die akute Phase gibt es relativ große Studien, allerdings nur Evidenz in der akuten Phase, also sozusagen nicht per akuten Phase, wo Sie also lysieren können, sonst wenn Sie nicht lysieren können, dann ist also nur Acetylsalicylsäure evidenzbasiert zu geben. Und für eine Kombinationstherapie, wie man es natürlich aus der Kardiologie kennt, gibt es derzeit zumindest in der chronischen Gabe von Aspirin, von Acetylsalicylsäure und Clopidogrel keine gesicherte Indikation, Ausnahmen eben zum Beispiel beim akuten Koronarsyndrom oder Stenting. Hier eine Sekundärpräventionsmeta-Analyse eigentlich, und zwar ASS plus Dipyridamol versus Aspirin, um Ihnen zu zeigen, dass also letztlich hier diese Esprit-Studie den Ausschlag gegeben hat in den letzten Jahren und dass für diesen kombinierten Endpunkt hier eine doch signifikante Risikoreduktion von 18% errechnet wurde. Das heißt, die Message ist, das ist in der Sekundärprävention etwas besser, die Kombinationstherapie, als Acetylsalicylsäure Monotherapie. Ja, also zu favorisieren. Und dann auch eine relativ neue Studie, 2008 jetzt kürzlich erschienen, die letztlich besagt, dass die Kombination aus Acetylsalicylsäure und Dipyridamol und Clopidogrel gleich wirksam ist. Primär hat man gedacht, aus indirekten Vergleichsrückschlüssen, dass ASS plus Dipyridamol überlegen sein würde. Man hat ja doch auch eine große Patientenanzahl über durchschnittlich 2,5 Jahre nachbeobachtet und konnte sowohl ein gleiches Schlaganfallrezidivrisiko, das ist also die verzögert freigesetzte Form von Dipyridamol, als auch ein gleiches Risiko für Schlaganfall, also dieser kombinierte Endpunkt Myokard und Infarkt und vaskulären Tod, finden. Das heißt, die Message ist hier, beides ist gleich gut. Zur Risikoreduktion durch die antithrombotische Therapie, wie sind hier die Größen? Aspirin-Kombination versus Placebo, etwa 1-2%ige absolute Risikoreduktion pro Jahr. Clopidogrel wirkt etwas besser als Aspirin. Die Studie haben wir gerade gesehen. Die Kombination wirkt etwas besser als Aspirin-Monotherapie. Und beide zusammen, sozusagen im direkten Vergleich in dieser letzten Studie, in dieser Professstudie, zeigten gleiche Wirksamkeit. Lassen Sie mich am Schluss noch einen Aspekt anschneiden. Was ist die beste antithrombotische Therapie in der Akutphase? Da gibt es jetzt auch relativ neue Daten, dass man gefunden hat, dass nach einer TA, nach einem Einer-Stroke, schon innerhalb der ersten Woche ein Rezidivrisiko von 10% besteht. Das heißt, hier wird man versuchen, möglichst schnell mit der Therapie zu beginnen. Eine Studie, die das evaluiert hat, die Express-Studie, haben Sie auch in Ihrer Broschüre, hat das auch noch einmal eindrücklich dargelegt. Und es gibt also hier erste Daten in einer Pilotstudie, sogenannten sehr anschaulich FASTER-Studie, nämlich die Gabe von ISS und Clopidogrel zusammen, wieder Dual versus Monotherapie, und zwar relativ früh, sehr früh, innerhalb von 24 Stunden nach dem Ereignis, wurde allerdings vorzeitig gestoppt, weil auch ein Statinarm dabei war, wo die Rekrutierung nicht erfüllt werden konnte. Und der Outcome-Parameter war ein hämorrhagischer oder ischämischer Infarkt nach 90 Tagen. Und hier gibt es doch erste Hinweise, dass es hier einen Effekt hat, diese duale Therapie, allerdings auf Kosten einer Blutungszunahme. Und das wird die Zukunft zeigen, ob das sich bewahrheitet. Damit komme ich eigentlich schon zur Zusammenfassung und Diskussion. Nun, was müssen Sie also tun, wenn Sie einen Patienten mit einer asymptomatischen Karotistenose vor sich haben? Sie müssen Risikoevaluation, Stratifizierung anwenden, antihypertensiv behandeln, Statintherapie bei entsprechenden Levels und ein ISS geben bei über 50-prozentigen Stenosen. Zu diskutieren in diesem Zusammenhang wird sicherlich sein, dass der Nutzen einer Operation einer auch hochgradigen asymptomatischen Stenose in den Studien relativ gering war. Bei einer in den Studien vorkommenden perioperativen Komplikationsrate von 3%, da gibt sich nur mehr eine absolute Risikoreduktion von 1% pro Jahr. Das heißt, erst ab dem zweiten Jahr wird der Nutzen der Operation schlagend. Die Patienten müssen das also einmal erleben auch. Bei über 75-jährigen Patienten bringt das gemäß den Daten nichts. Und diese Studien wurden eben durchgeführt damals, wo also bei der Randomisierung zum Beispiel in der ACST-Studie nur 30% eines Statin hatten. Am Schluss hatten es dann natürlich mehr. Aber auch durch diesen medikamentösen Therapieeffekt wird der Benefit der Operation bei asymptomatischen Stenosen sicherlich geschmälert. Allerdings gibt es keine Studie, die das Gegenteil beweist, beziehungsweise ist auch keine unterwegs meines Wissens, die das versucht zu klären. Bei der symptomatischen Karotistenose werden Sie außerhalb der Akutphase antihypertensiv bei den entsprechenden Blutdruckwerten agieren. Eine aggressivere Statintherapie anwenden und die Kombination aus ISS plus Dipyridamol oder Clopidogrel geben. Aus in der Akutphase können Sie natürlich wie auch immer bis jetzt Acetylsalicylsäure geben. Wann Sie dann umstellen, ist aus den Daten nicht so ganz klar ersichtlich. Wir machen das also nach Entlassung, also etwa einen Monat danach oder eventuell schon bei Entlassung, wenn der Patient länger bleibt, dass die Umstellung dann erfolgt. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass eine frühe Therapie nach mildem Schlaganfall und TIA wichtig ist und derzeit eben auch hier es nur Evidenz gibt für Acetylsalicylsäure, eventuell aber eben kommend auch eine zumindest begrenzten Zeitraum eine duale Therapie einen Effekt zeigen kann. Nicht geklärt ist letztlich auch, wenn Sie einen Patienten jetzt mit einer symptomatischen Stenose vor sich haben, Sie wollen den operieren, möglichst schnell natürlich, also möglichst innerhalb von 14 Tagen und ihn zum Gefäßchirurgen schicken. Was geben Sie dem inzwischen? Das ist nicht ganz geklärt. Empfohlen ist sicherlich auch hier ISS, ja, also vor, während und nach der Operation genau zu sein. Aber auch hier ist die optimale Therapie noch nicht geklärt. Dankeschön.